Guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem Morgen, und ich steige gleich mit einer Überraschung ein, die ich heute Morgen hatte. Mein Sohn kam auf mich zu, als ich in der Küche stand, Kaffee in der Hand, sehr verpennt, und er sagte: Papa, warum haben Fische eigentlich Schuppen? Ich dachte schon so, oh, puh, das ist jetzt irgendwie nicht die Frage, die ich gerade beantworten wollte, und dann sagt er mir: Ich habe die Antwort, damit sie ihre Fahrräder unterstellen können. Da dachte ich, hey, der ist gut, der ist gut. Und dann habe ich ihm gesagt, das erzähle ich heute Morgen hier gleich in der Gemeinde. Hat er sich gefreut. Ich hoffe, dass wir heute ein paar Überraschungen erleben in diesem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie wach du heute Morgen bist, aber ich hoffe, dass du deutlich aufgeweckt nachher nach Hause gehst und auch erlebst, wie Gott zu dir spricht durch diesen Gottesdienst. Ich erzähle euch thematisch, worum es geht heute, indem ich euch kurz mit reinnehme, was ich gestern mit jemandem erlebt habe. Meine Frau ist gerade in Berlin bei einer Freundin, und ich bin Strohwitwer noch bis morgen mit meinen zwei Kids, und so habe ich überlegt, was mache ich an so einem Samstagnachmittag. Ich rufe einen meiner besten Freunde an, frage ihn, was er macht, der hat auch zwei Kids, und er sagte: Du, meine Frau ist auch gerade weg, das Wochenende in Kassel, komm, wir machen was zusammen. Und dann sind wir ins Leute, hatten eine super Zeit, sind zurückgegangen zu ihm nach Hause, in die Küche, Kinder nur am Quengeln, weil wir natürlich nicht wie die Frauen schon vorgeplant hatten, damit man dann Essen braucht und solche Sachen, sondern man geht halt so Schritt für Schritt, und dann ist es Sechste, alle quengeln, und man merkt so, boah, wir sollten dringend jetzt eine Pizza machen oder so. Haben wir dann angefangen, mal den Ofen angestellt und so, braucht dann noch eine halbe Stunde. Auf jeden Fall stehen wir in der Küche und reden so miteinander über die letzten Tage und Wochen, und dann sagt irgendwann mein Kumpel zu mir: Hey, ich habe einen tollen Wein, wollen wir den nachher aufmachen? Und ich sage: Nee, leider geht es gerade nicht, ich faste Alkohol bis Ostern. Machen wir schon seit einigen Jahren bei uns zu Hause, immer so die 40 Tage vor Ostern fasten wir irgendwas, was uns schwerfällt. Und ich liebe Rotwein, und deswegen ist das gerade mein Fasten. Und dann sagt er irgendwann: Hey, kann ich dir da einen Kaffee anbieten? Und ich sage: Nee, danke, aber trink doch du einen. Sagt er: Nee, ich faste Kaffee. Und so standen wir beide betröppelt in der Küche, zwei fastende Ehemänner, denen es schlecht geht. Und dann fragt er aber eine spannende Sache. Er sagte: Wie ist es eigentlich bei dir, Nico, mit dem Fasten? Fällt es dir relativ leicht oder fällt es dir schwer? Dann habe ich so kurz überlegt, das ist eigentlich eine gute Frage. Und dann habe ich gedacht, naja, bei mir ist es so, und habe es ihm so gesagt: Wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, ich mache das jetzt ganz oder gar nicht, dann fällt es mir eigentlich relativ leicht. Aber es muss sozusagen kein Zurück geben. Ich kann nicht sagen, kein Alkohol, aber wenn der VfB verliert, dann schon. Oder kein Rotwein, aber wenn ich bei einem Geburtstag eingeladen bin. Das geht nicht. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe und sage 40 Tage, dann treffe ich die einmal, und danach geht es mir eigentlich ganz gut. Und dann sagt er, das ist für ihn genauso, ihm fällt es auch leicht, wenn er sich entschieden hat. Und er sagt, bei seiner Frau ist es anders, die macht immer sonntags so einen Pausentag, und da genießt sie es einfach so, und das kriegt sie hin. Und haben wir beide gesagt, das würden wir nicht packen so. Und irgendwann, als wir so miteinander redeten, hatte ich das Gefühl, ja, das ist ganz spannend, das Thema Entscheidung ist eigentlich auch genau das Thema, das ja heute für die Predigt dran ist, und das passt wunderbar da rein. Es soll heute um Entscheidung gehen, um Schritte, die wir gehen, und was das mit unserem Leben macht. Ich glaube, Entscheidungen treffen kann manchmal unglaublich hilfreich sein, weil man dann irgendwie nicht immer neu nachdenken muss, richtig? Aber das ist in unserem Alltagsleben vielleicht manchmal leichter als im christlichen Bereich. Und ich möchte dieses Thema Entscheidung heute mal in den Mittelpunkt stellen, unsere menschliche Entscheidung. Für die, die hier öfter herkommen und die mich auch ein bisschen kennen, ihr wisst, dass das jetzt nicht so mein absoluter Schwerpunkt ist, den ich immer wieder predige, sondern ich predige sehr stark darüber, was Gott für uns getan hat, was Jesus getan hat, wie er für uns wirkt. Und meistens hoffe ich, dass das so stark auf euch und auf uns wirkt, dass es uns von selbst aktiv macht. Aber manchmal ist es dann so, dass es doch auch gut ist, über die menschliche Seite wirklich mal explizit zu reden. Wie ist es eigentlich mit unserer Antwort auf das, was Gott tut und getan hat? Wie ist es mit unserer Entscheidung? Wie ist es mit unserem Glaubensschritt, den wir gehen? Darum soll es heute gehen, und ich glaube, dass das auch in unseren christlichen Bereichen für manche ein sehr belastetes Thema sein könnte, dass sich für Jesus entscheiden. Wer hat es schon mal gehört? Sich für Jesus entscheiden? Viele, ja, nicht alle, aber doch viele kennen das Thema, sich für Jesus entscheiden. Und jeder hat dann aber irgendwie so andere Bilder damit verknüpft, was das dann bedeutet und wie das aussieht, sich für Jesus zu entscheiden. Und deswegen möchte ich das mal explizit heute in den Vordergrund stellen, auch vor dem Hintergrund, dass ich letzte Woche ja über das Gericht gepredigt habe und darüber gepredigt habe, dass Gott in Jesus das komplette Gericht für die ganze Welt stellvertretend getragen hat vor 2000 Jahren. Und dann fragt man sich natürlich, ja, Nico, ist ja toll, wenn das alles erledigt ist von Gottes Seite her, aber was ist dann mit unserer Seite? Gott hat getan, was zu tun ist, aber was ist jetzt mit uns? Wie reagieren wir darauf? Müssen wir darauf überhaupt reagieren? Braucht es überhaupt eine Bekehrung, eine Entscheidung für Jesus, eine Entscheidung, das irgendwie anzunehmen, oder ist das alles ein Automatismus? Ihr merkt, es ist eine spannende Frage, oder? So dieses Verhältnis von dem, was Gott tut und dem, was wir tun. Deswegen geht es heute in unserer Predigt um genau diese zwei Pole. Gottes Ja zu uns und unser Ja zu ihm. Ich bete noch zu Beginn und wenn ihr wollt, steht doch gerne nochmal auf. Es macht einen nochmal kurz wach, bevor wir dann eintauchen in den Text. Vater, ich danke dir für dein Ja, für deine Liebe, für deine Lebendigkeit heute Morgen an diesem Sonntag hier in Prisma. Und wir wollen heute gemeinsam drüber nachdenken, wie unser Ja aussieht, unsere Entscheidung für dich. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Ich bitte dich, dass du uns in alle Wahrheit führst. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für dich. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst heute Morgen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns überraschst, so wie ich heute Morgen überrascht worden bin in der Küche, dass wir heute erleben, wie du lebendiger bist, als wir dachten. Und wie du uns was zu sagen hast, was uns wirklich was bringt für unseren Alltag. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Ihr seht schon, wie ich das Ganze angehen will. Ich will einen Text rausnehmen, 2. Korinther 5, 18. Ein Text von Paulus an eine Gemeinde in Korinth. Der zweite Brief an diese Gemeinde, eine Gemeinde, die starke Herausforderungen hatte und nicht so ganz klar kam mit dieser neuen Botschaft von Jesus und vom Evangelium. Deswegen musste Paulus da relativ viel schreiben. Aber in diesem Text, glaube ich, kann man ganz wunderbar diese Frage mal im Detail anschauen. Wie ist es eigentlich mit unserem Ja und wie ist es mit Gottes Ja und in welchem Verhältnis stehen die beiden? Ich zeige euch einfach mal die zwei Verse, um die es heute gehen soll und dann tauchen wir ein in das, was Paulus uns hier mitgibt und wo ich hoffe, dass Gott zu uns spricht. Bevor ich das mache, will ich nochmal betonen, bei jedem christlichen Thema, das es gibt, Himmel, Hölle, Gericht, Bekehrung, Heiligkeit, Nachfolge, Taufe, jedes christliche Thema stellt einen vor die Entscheidung, wo fange ich mit meinem Denken an bei diesem Thema? Fange ich an bei irgendeinem Prediger, der mal was gesagt hat? Fange ich bei einem Buch an, was ich mal gelesen habe? Fange ich bei einer Idee an, die mir so kam? Wo fange ich mein Denken an über ein bestimmtes Thema? Und was ich hier immer wieder versuche zu sagen und was ich letzte Woche auch gesagt habe, wo fangen wir an? Wo fangen wir an zu denken im Hinblick auf alle Themen, die uns begegnen? Wer hat offenbart, wie Gott ist? Jesus. Und das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung, dass wir sagen, wir wollen bei Jesus anfangen, darüber nachzudenken, was dieses Thema für uns bedeutet. In Johannes 1 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen, aber der Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Das ist eine steile These, vor allem für die Juden, die beten Gott seit Jahrhunderten an und jetzt kommt da der Evangelienschreiber und sagt, niemand hat Gott jemals gesehen, aber einer hat ihn bekannt gemacht. Und das bedeutet, wir müssen alles neu denken von dem, der den Vater bekannt gemacht hat, richtig? Das heißt, wir haben bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf, wie die Dinge laufen, sei es Gericht oder was auch immer, und wir müssen fragen, aber was offenbart Jesus? Was zeigt er? Und genau das Gleiche machen wir auch heute beim Thema Entscheidung, beim Thema Bekehrung, beim Thema Ja sagen zu Gott, dass wir das nicht einfach so überlegen, sondern wir überlegen von Jesus her, was ist die Wahrheit? Und dazu dieser Text, der uns da ein bisschen mit reinnimmt und ich glaube, helfen kann. Ich lese es euch einmal vor. Aber das alles ist Gottes Werk. Die Verse davor, da spricht Paulus eben drüber, was Gott getan hat. Und jetzt sagt er, das ist alles Gottes Werk. Ich lese euch die paar Verse davor vor, damit ihr wisst, was der Kontext ist. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist und so weiter. Und dann, daher, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und dann kommt unser Vers. Aber das alles ist Gottes Werk, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Also hier ist ein bisschen die Formatierung verhauen, aber egal. Ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet hat und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott durch uns bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Da ist ordentlich Substanz drin. Das ist ordentlich Fleisch für die, die sagen, hey, ich will mal eine richtige Schwarzbrotpredigt, kriegt ihr heute. Das alles ist Gottes Werk, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat uns einen Dienst der Versöhnung gegeben. Er hat uns als Christen eine Message gegeben. Und worin besteht diese Message? Was ist die Botschaft, die wir weitergeben? Nämlich, und jetzt, Doppelpunkt, das ist die Message, die wir weitergeben, dass Gott in Christus war und die Welt, im Griechischen heißt es den Kosmos, alle, mit sich selbst versöhnt hat und ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet hat. Das ist die Versöhnungsbotschaft, das ist die Botschaft, die wir Christen in die Welt bringen. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott durch uns bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Kurze Frage. Wenn wir den ersten Teil anschauen von diesem Vers, dann wird da, ups, jetzt ist irgendwie der untere, ja, lassen wir mal so. Wenn wir den ersten Teil anschauen, wer ist dann versöhnt durch Christus? Wir und dann in der Mitte, wer noch? Die Welt, alle versöhnt, richtig? Und dann heißt es aber, uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. So bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Macht das Sinn? Irgendwie interessant, oder? Wer ist versöhnt? Alle durch Christus, die ganze Welt ist in Christus versöhnt. Und trotzdem sind wir aufgerufen zu sagen, zu uns und zu den Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Merkt ihr, da ist genau dieses Thema angesprochen. Gott hat was getan in Christus und trotzdem sind wir aufgerufen, diesem Werk Gottes zuzustimmen, es anzunehmen, uns versöhnen zu lassen. Und jetzt will ich hier mal drüber nachdenken, wie ist dieses Lasst euch versöhnen mit Gott zu verstehen. Hier geht es um eine Entscheidung, hier geht es darum, was anzunehmen, hier geht es darum, was zu glauben. Aber wie können wir das angemessen verstehen vor dem Hintergrund dessen, was hier bereits gesagt wurde? Und dazu möchte ich euch einfach mal kurz ein Bild vor Augen malen, weil ich glaube, dass wir in dem Vers schon, ich benutze immer wieder dieses ganz leichte Kreuz für meine Bilder. Also für die, die den Podcast hören, ich stelle hier mal ein Kreuz in die Mitte. Und jetzt brauche ich einen Menschen und einen Gott. Wer möchte Gott spielen? Jonathan, danke, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Applaus für Jonathan, ich danke dir. Okay, Jonathan ist unser Gott. Du darfst mal hier stehen. Und jetzt brauche ich noch einen normalen Menschen, der muss nicht viel machen. Wer hat Lust, einen Mensch zu spielen? Danke, Mercedes, komm gerne vor. Applaus für Mercedes. Du stehst hier, perfekt. Ich mache mal das Kreuz weg. Ihr habt so ein bisschen Abstand voneinander. So, viele lernen jetzt, wo auch immer, dass es einen Mensch gibt und einen Gott gibt und die beiden müssen irgendwas miteinander tun. Und jetzt ist die Frage, wie ist dieses Kreuz zwischen diesen zwei Parteien zu verstehen? Was macht dieses Kreuz? Und jetzt gucken wir mal, was in dem Text steht. Hier heißt es, dass Gott uns durch Christus versöhnt hat mit ihm. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Wer wird hier mit wem versöhnt? Das ist die Welt, das sind die Menschen und das ist Gott. Wer wird mit wem versöhnt? Können wir das mal kurz sagen? Wer wird versöhnt? Die Welt mit Gott. Ist eine Richtung, ja? Habt ihr das alle so gelernt, dass durch das Kreuz die Welt mit Gott versöhnt wird? Ich habe das oft andersrum gelernt. Wer wird versöhnt durch das Kreuz? Gott mit der Welt. Das macht einen großen Unterschied. Ich zeichne es euch mal. Jonathan, kannst du mal richtig sauer gucken? Ja, genau. Das. Ja, mit Bartwasserfässer, das stimmt. Du bist richtig wütend, du bist zornig, aber genau, einfach so, perfekt. Der ist zornig, der Gott, weil er begleitigt ist in seiner Heiligkeit oder wie auch immer. Der ist wütend auf die Menschen. Und wir sind hier, wir sind Sünder, wir machen vieles falsch und Gott ist zornig, genau. Und jetzt haben viele von uns gelernt, was passiert durch das Kreuz. Jetzt kommt das Kreuz, Jesus, und der macht den Vater wieder freundlich. Das Kreuz beruhigt Gott und jetzt können wir durch dieses Kreuz zu dem Gott kommen. Wenn das Kreuz weg wäre, ja, ihr macht super mit, perfekt. Das heißt, das Kreuz ist wie eine Art Bodyguard, das uns schützt vor Gott. Und wenn wir das Kreuz nicht hätten, dann wären wir ausgeliefert dem Zorn Gottes. Steht das hier? Steht hier, dass Gott Versöhnung braucht? Dass Gott besänftigt werden muss? Wer wird hier versöhnt? Wir, dann machen wir das mal andersrum. Hier ist Gott der Vater und der ist voller Liebe und voller gutem Geist. Und wir sind richtig zornig. Mercedes, kannst du mal zornig sein? Das kriegst du hin. Wir sind richtig wütend, ja? Wir haben keinen Bock auf Gott, Leute. In Römer 5,8 heißt es, als wir noch Feinde waren, hat Christus uns versöhnt mit Gott. Das heißt, wer hat hier das Problem, Gott oder die Menschen? Die Menschen. Wir haben die Wut auf Gott. Wir sind von unserem ganzen Wesen her ablehnend zu diesem liebenden Vater. Und jetzt heißt es in 2. Korinther 5, wer wird hier mit wem versöhnt? Für wen ist das Kreuz, Leute? Für Gott oder für uns? Für uns. Das macht was mit uns. Es verändert unser Herz. Gott braucht kein neues Herz. Der hat ein gutes Herz. Seit Anfang an, vor Grundlegung der Welt, ist Gott für uns. Der muss nicht versöhnt werden. Der braucht es nicht. Jesus ist nicht irgendwie ein Mittler, der Gott versöhnt. Sondern wo war Gott die ganze Zeit? Was steht da? In Christus. Das ist eins. Es sind keine zwei verschiedenen Parteien, die miteinander versöhnt werden muss. Aber eine Partei muss versöhnt werden. Und das sind wir. Weil wir keinen Bock haben auf Gott von uns aus. Das ist die These, die Jesus in die Welt bringt. Dass er sagt, ich zeige euch mal, was passiert, wenn Gott selbst auf die Erde kommt und Fleisch wird und unter euch wohnt. Wisst ihr, was ihr dann mit Gott macht? Was haben sie mit ihm gemacht? Ans Kreuz geschlagen. Zeigt es vielleicht was darüber, wie viel Bock wir haben auf Gott? Wer braucht hier eine echte Lösung? Die Menschen, die brauchen anscheinend ein neues Herz. Die brauchen ein fleischernes Herz. Das steinerne Herz muss raus. Denn wenn Gott kommt, so wie er ist, in seiner ganzen Liebe und die Zöllner aufnimmt und die Prostituierten und mit den Frauen redet und Leuten vergibt und sagt, geh fort, ich verdamm dich nicht. Wenn wir das sehen, wie Gott wirklich ist, dann sagen wir, den wollen wir nicht. Wir haben keinen Bock auf das, wie Gott ist. Das hat Jesus offenbart. Jesus kommt in das Seine, heißt es in Johannes 1, und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Das ist das Problem, das das Kreuz löst. Und das zeigt uns 2. Korinther 5. Vielen Dank, ihr dürft euch gerne setzen. 2. Korinther 5 macht ein für alle Mal klar, wer mit wem versöhnt wird durch das Kreuz. Und das ist die wichtige Basis dafür, dass unsere Theologie nachher gerade wird und nicht schief, dass wir das verstehen, dass Gott ein Herz der Liebe hat vor Grundlegung der Welt bis zum Ende. Aber wir haben kein Herz der Liebe. Und das sehen wir daran, dass wenn, als Jesus in die Welt gekommen ist, Gott selbst Fleisch geworden, wir ihn am liebsten beseitigen wollten, weil er so ein Stachel im Fleisch war. So viel Freiheit und Liebe haben wir nicht ausgehalten. So viel Barmherzigkeit. Und deswegen kommt dieses Kreuz und es macht was mit uns. Ganz wichtig, in Christus verwandelt Gott uns Menschen, indem er unser fleischernes Herz tötet. Er wird für uns zum Sünder, er wird für uns zum Gotthasser. Und er tötet diesen Gotthasser in dir, in uns. Das passiert am Kreuz. Im Kreuz wird stellvertretend für dich etwas vernichtet, nämlich das, was dich abhält von Gott, das, was dich misstrauen lässt, das, was dich wegstößt von Gott. Das beendet Gott. Warum? Weil es dich sonst kaputt macht. Und Gott will dein Leben. Und er weiß, wenn er das nicht beendet, dann bringst du dich selber um. Weil wir uns wegstoßen von dem, der uns liebt. Und das ist absolute Finsternis. Das heißt, im Kreuz passiert was mit uns. Wir werden versöhnt in Christus. Aber jetzt das Spannende. Wer wird versöhnt in Christus? Stellvertretend. Die ganze Welt, Leute. Warum? Weil es niemand alleine machen kann. Das ist ja der Punkt. Wir können das nicht selber machen. Das muss jemand für uns machen. Wenn wir es selber machen könnten, dann hätte Jesus nicht kommen müssen, richtig? Wenn wir das selber durch ein bisschen Gesetzesregeln hinkriegen könnten, durch ein bisschen Fasten, durch ein bisschen Tempeldienst, durch ein bisschen Nachfolge, durch ein bisschen Synagogengottesdienste, dann hätte da niemand sterben müssen. Aber die These ist, auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der sein Herz ändern kann. Der diese Ablehnung und dieses Misstrauen gegenüber Gott verändern kann in Vertrauen. Und deswegen stirbt Jesus nicht nur für die Christen und nicht für die Juden und nicht für die Heiden, sondern für die ganze Welt. Weil wer braucht diese Veränderung? Die ganze Welt, alle. Und jetzt ist in Jesus diese Versöhnung geschehen für die ganze Welt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, zum Sünder gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und jetzt könnte man einfach sagen, Halleluja, danke Gott, dass du das gemacht hast. Danke, dass du das stellvertretend für uns getan hast, dass du uns versöhnt hast in deinem Sohn. Und damit könnte man sagen, ist doch alles jetzt erledigt, wunderbar. Aber jetzt kommt dieser Vers in der Mitte und der ist genau das, worum es heute in der Predigt geht. Anscheinend gibt es trotzdem noch einen aktiven Teil auf unserer Seite, auf unserer menschlichen Seite. Von Gottes Seite her, ist da alles gemacht? Ja, oder? Und zwar wird es auch an diesem Vers so wunderbar deutlich, irgendwie hat es mir ein bisschen die Formatierung verhauen, aber eigentlich hatte ich hier so eine Klammer, dass der Text beginnt mit Gott, mit dem, was er getan hat, er hat die Welt versöhnt in Christus und er endet mit Gott, nämlich, dass er Christus zur Sünde gemacht hat, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Aber das Ganze ist eine Klammer um unsere menschliche Tat. Anscheinend ist Gott niemand, der uns behandelt wie Roboter, die nicht selber entscheiden können, sondern mittendrin kommt dieser Aufruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Und es stimmt jetzt leider nicht ganz, eigentlich müsste das Gelbe ein bisschen weiter oben sein bei diesem, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn wir darüber nachdenken, wie verstehen wir unsere Bekehrung, wie verstehen wir unser Ja, dass wir erstmal sagen, es braucht dieses Ja. Es braucht dieses Ich glaube, dieses Ich vertraue dir. Dieses Ich lass mich versöhnen. Aber wie ist dieses Ja zu verstehen? Ich habe es euch mal hier aufgemalt. Wenn wir sagen, da ist Gott und er ist die Liebe und mit allem, was er tut, von Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Schöpfung, sagt er Ja zu uns. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Gottes Ja gilt bedingungslos. Es gilt für dich, als du der größte Feind warst und es gilt für dich, als du der größte Freund warst. Dieses Ja gilt. Und aus diesem Ja heraus Gottes schickt er wen? Jesus, weil er merkt, dass wir ein Problem haben. Er schickt seinen Sohn, und zwar aus dieser Liebe raus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Das heißt, er schickt seinen Sohn, er schickt dieses Kreuz, er kommt selbst, weil er merkt, dieses Ja kommt bei den Menschen nicht an. Könnt ihr mir noch folgen? Was bringt es den Menschen, wenn Gott sie liebt über alles und Ja zu ihnen sagt und sie überhäuft mit Gutem, aber es kommt bei ihnen nicht an? Was bringt es denen? Nichts. Deswegen schickt er seinen Sohn, damit unser ungläubiges, misstrauisches Herz rausgenommen wird und wir was kriegen? Ein neues Herz. Oder wie sagen wir Charismatiker, was kriegen wir? Den Heiligen Geist, damit wir glauben können, damit wir Gott lieben können, damit wir Lobpreis machen können. Könnten wir gar nicht ohne dieses neue Herz. Er schickt seinen Sohn, er kommt selbst auf die Erde. Und jetzt ist aber die große Frage, das ist ja alles nur noch Gottes Seite. Wir wollen aber heute über unsere Seite reden. Jetzt passiert es, dass irgendjemand diese Botschaft hört und sagt, das verkündige ich. Das ist jetzt hier unten, ja. Diese Person hier, die sagt jetzt, wow, genial, ich habe das verstanden, dass Gott uns liebt und dass er uns versöhnt hat in Christus und jetzt gehe ich raus nach Scharnhausen und beim Metzger sage ich der Frau, während sie mir die Leone reicht, wissen Sie eigentlich, dass Gott sie liebt und dass Gott alles aus dem Weg geräumt hat, was sie jemals von ihm trennen könnte? Dann sagt die, hey, mich trennt doch gar nichts von ihm, wenn dann trennt den was von mir. Sag ich, nee. Er hat was mit ihrem Herz gemacht in Christus. Ihr seht schon, Metzgertheke wie immer. Und dann verkünden wir das. Und jetzt ist aber die spannende Frage, diese Frau, mit der wir da reden, die gerade nur ein bisschen Leone kaufen wollte, was macht die jetzt? Lässt die das für sich gelten? Was gilt von Gott her? Oder sagt sie, nein? Und das ist das, wo wir mit unserer Entscheidung reinkommen, dass jetzt diese Frau sagen darf, ja. Und dieses Ja ist wichtig. Aber in welchem Raum findet dieses Ja statt? In Gottes Ja. Diese Person, die sich aufmacht und sagt, ich möchte dieses unglaubliche Geschenk annehmen, ich möchte leben mit diesem Gott, ich möchte anfangen, diesem Gott zu vertrauen, ich möchte anfangen, diesen Gott zu lieben. Bisher hatte ich immer Misstrauen gegenüber Gott, ich war mir nicht sicher, ob der gut ist. Und diese Person sagt, ich will aufmachen mein Herz, dass Gott vielleicht besser ist, als ich dachte. Dieses Ja ist eine Entscheidung. Aber dieses Ja findet Raum im großen Ja Gottes, was schon gilt, bevor die Person Ja gesagt hat. Und das macht den größten Unterschied. Dein Ja ist wichtig, aber dein Ja ist immer ein Ja zu einem Ja. Dein Ja, es kommt immer nach dem großen Gottes Ja, was schon längst gesagt wurde. Ich mache euch ein Beispiel dafür, wo ich das ganz praktisch erlebt habe und was das für einen Unterschied macht, damit wir ein Bild haben, wie wir uns das vorstellen können, was mit unserem Ja, was unter unserem Ja zu verstehen ist. Ich war in der 12. Klasse in Amerika ein Jahr lang bei Seattle, Austauschschüler, und bin dann da in die Highschool gekommen und es war eine sehr spannende Sache, weil ich gar nicht wusste, wie laufen denn so die Stundenpläne in Amerika, was hat man da für Fächer. Und dann kam ich eben am ersten Tag in diese Schule rein und man hat mich als Exchange Student da so ein bisschen rumgeführt und gesagt, okay, da musst du jetzt in den Raum. Und dann kam ich da rein, fragte, was ist hier jetzt für ein Fach? Und dann sagen die, Chor. Das ist interessant, das gibt es bei uns nur als AG. Ist das hier wirklich ein Fach? Ja, das hast du dreimal die Woche. Dreimal die Woche habe ich Chor. Okay. Stand ich da und kam in diesen Raum rein, bisschen verschüchtert, nicht so gut Englisch sprechend, und dann ging es los, dass die anfangen zu singen. Und die singen Michael Jackson, Man in a Mirror. Kennt ihr das? Man in the Mirror. Es war richtig gut, ja. Die haben richtig gerockt in diesem Chor. Und die Chorleiterin hieß Miss Abelson. Die war 1,63 Meter, 200 Kilo und voller Energie. Ein Energiebündel ohnesgleichen. Ihr könnt es euch echt ein bisschen so Sister Act-mäßig vorstellen. Die war mit Herz und Seele Chorleiterin. Und die stand da vorne und hat mitgetanzt und mitdirigiert. Und ich, kleiner Deutscher, nichts an der Austauschstudent, stehe da hinten in der Ecke und denke, was soll ich jetzt bitte machen? die singen hier aus voller Kehle, ganz viele Schwarze, die richtig viel Rhythmus und Tanzgefühl im Blut haben und ich denke, oh Mann, ich kann nicht singen und auch irgendwie den Text kenne ich nicht und die rocken hier alle. Und das ist so ein bisschen ein Bild für das, wie ich das Evangelium verstehe. Dieser singende Chor ist Gottes Ja über dieser Welt. Und es wurde ein für alle Mal ausgesprochen. Gott ist im Reinen mit uns. Gottes Ja gilt für jeden Menschen, den du triffst aus der Straße. Und jede Sünde, die irgendein Mensch auf der ganzen Welt jemals vollbracht hat oder vollbringen wird, hat Jesus schon längst getragen. 2. Korinther 5 heißt, er hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Das ist ein Fakt, der gilt für alle Menschen, ob sie es glauben oder nicht. Das ist das Ja. Das ist das, was dieser Chor mit mir gemacht hat. Die singen einfach und sind fröhlich. Und die sagen zu mir, sing mit. So wie Paulus hier sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Und jetzt die große Frage, wie antworte ich darauf? Mache ich mit? Und überwinde mein komisches Gefühl, dass ich das noch nie gemacht habe und dass es mir als Deutscher schwerfällt, um 8 Uhr so fröhlich zu sein? Oder sage ich, nee, ihr dürft so lange singen, wie ihr wollt, ich habe keinen Bock drauf. Das ist meine Entscheidung. Und diese Entscheidung braucht es, die macht was mit uns. Deswegen ist es so entscheidend, ob wir irgendwann sagen, ich will vertrauen, Vater, ich will mit dir eine Beziehung anfangen. Jesus, ich will mit dir reden, ich will mal beten. Das ist total wichtig, weil es macht was mit uns. Es verändert unser Leben. Ich habe mich tatsächlich entschieden, nach dem 3. Mal, die ersten 2 Mal stand ich nur da, so boah, krass, mitzusingen. Und ich habe gemerkt, dass was anderes ist, zuzuhören oder mitzusingen. Richtig? Es ist ein Unterschied, ob du hier in der Gemeinde sitzt und dir anhörst, wie gut Gott ist, oder ob du anfängst, dein eigenes Herz für diesen Gott aufzumachen und zu sagen, ich will, dass das bei mir ankommt. Und ich will anfangen, selber zu singen, selber zu beten, selber mit dir zu reden. Jetzt habe ich aber eine ganz spannende Frage. Wenn ich mich entschieden hätte, nicht mitzusingen, hätten die aufgehört zu singen? Nein, das ist die gute Nachricht. Die singen, unabhängig davon, ob ich mitmache oder nicht. Das heißt, mein Mitmachen verändert nicht den Chor. Die haben zwar noch eine Stimme mehr und es ist wunderschön und es passt, aber mein Mitmachen verändert nicht, ob die singen oder nicht. Was bedeutet es übertragen? Deine Entscheidung verändert nicht, ob Gott zu dir Ja sagt oder nicht. Deine Entscheidung verändert nicht, ob Gott dir vergibt oder nicht. Er hat dir vergeben in Jesus Christus vor 2000 Jahren. Deine Entscheidung verändert nicht Gottes Liebe zu dir. Aber wen verändert deine Entscheidung? Dich. Und es macht einen riesen Unterschied, das zu checken. Ich sage euch warum. Wir können das hier alles schön glauben und sagen, ja prima Nico, was du da so sagst. Aber das gilt ja natürlich alles nur vor dem Tod, oder? Gottes Ja in Christus ausgesprochen, er hat die ganze Welt mit sich versöhnt und wir rufen dazu auf, lasst euch versöhnen mit Gott, nehmt es an, lasst es ankommen in eurem Leben. Aber was ist nach dem Tod? Was ist, wenn wir uns nicht entscheiden, oder? Das ist doch eine spannende Frage. Was ist, wenn wir Nein sagen? Was ist, wenn wir sagen, ich will mich nicht versöhnen lassen mit Gott? Und viele von uns wurden an dem Punkt gelehrt, dass mit dem Punkt des Todes plötzlich Gott ein anderer ist. Der ist die ganze Zeit der liebende, werbende Vater, der um dich wirbt und auf dich zurennt und sagt, ich habe alles in Christus getan. Und in dem Moment, in dem du stirbst, verändert sich Gott von einer Sekunde auf die andere. Und ich sage euch, wie manche sich das vorstellen, nämlich in dem Moment, in dem du dich nicht für Gott entscheidest, passiert das. Nach dem Tod wird Gott plötzlich zornig und sagt Nein zu dir. Sein Ja wird zu einem Nein und seine Liebe wird zu Zorn. Ist das noch eine gute Nachricht, würde ich sagen? Nö, finde ich nicht. Wenn wir einfach mal ehrlich sind, ist das eine gute Nachricht. Zu verkünden, rauszugehen und zu sagen, Gott ist unmittelbar, Gott ist bedingungslos für dich, er liebt dich, er hat dich geschaffen. Aber wenn du Nein sagst zu ihm, dann bringt er dich um. ist es eine gute Nachricht? Sind wir mal ehrlich. Ist es für dich zutiefst was, was du anderen weitergeben willst an der Metzgerstheke? Oder lässt dich das zögern, weil du denkst, ich spüre eigentlich schon selber, das ist nicht so ganz eine gute Nachricht. Aber ich sag's halt, weil das muss man sagen. Ich glaube, wenn wir 2. Korinther 5 lesen und ernst nehmen, dass wir alles von Christus her denken, auch das, was nach dem Tod passiert, dann müssen wir sagen, dass dieses Ja Gottes vor dem Tod gilt und nach dem Tod. Gottes Ja hängt nicht an unserer Entscheidung, haben wir gerade festgelegt, oder? An was hängt Gottes Entscheidung? Gottes Ja. An seinem Wesen. Kann Gott sich verändern? Steht in der Bibel, dass Gott sich regelmäßig verändert, alle 80 Jahre oder je nachdem, was wir machen. Oder was heißt es in der Bibel über Gott? Er bleibt derselbe. Er bleibt derselbe in seiner Liebe. Das heißt, Gottes Liebe und Gottes Ja ist ausgesprochen vor Grundlegung der Welt. Übrigens schon vor Jesus. Jesus ist nicht der, der Gottes Ja erst produziert und davor war Gott gegen uns. Überhaupt nicht. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass Gott Ja sagt. Aus seiner Liebe heraus schickt er das Kreuz. Das heißt, dieses Ja gilt von Anfang bis Ende. Und trotzdem bleibt dann die Frage, anscheinend kann man sich entscheiden, so wie ich da in diesem Chor, Ja zu sagen oder nicht Ja zu sagen. Und wenn man nicht Ja sagt in dieser Welt, ist man dann trotzdem eigentlich schon versöhnt in Christus? Ja. Du lässt dich nicht versöhnen als Versöhnter. Das ist ein Selbstwiderspruch, oder? Das ist das Verrückte, dass wir in dem Moment, in dem wir nicht aufmachen, in der Selbstlüge leben. So wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ältere Sohn ist zu Hause beim Vater und der Vater sagt zu ihm, Kind, alles was meines ist dein. Ist es auch die Realität vom älteren Sohn? Nö. Der hat Mangel, Bitterkeit, Wut auf den Vater und er sagt, ich will nicht reinkommen und feiern, richtig? Ist es seine freie Entscheidung? Ja. Er darf das. Und das ist auch mein Glauben, dass wir müssen es nicht. Gott zwingt uns nicht, dass wir die Versöhnung annehmen, dass wir sie ausleben, dass wir anfangen zu vertrauen. Aber wenn wir die nicht annehmen, verändert es nichts daran, dass Gott Ja zu uns gesagt hat und weiterhin sagen wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es in alle Ewigkeit gilt. Dass Gottes Liebe über uns steht. Und ich vertraue darauf, dass er ruft und dass er wirbt um uns, dass wir irgendwann Ja sagen. Und mein Glaube, meine Hoffnung ist, dass das lange über den Tod hinausgeht. Es gibt Stellen in der Bibel, 1. Petrus 3 ist eine Stelle, wo es heißt, dass Jesus in das Totenreich gegangen ist und was gepredigt hat? Das Evangelium. Nach dem Tod. Wenn Gott derselbe ist, heute, morgen und alle Ewigkeit, dann glaube ich, dass er genauso, wie er uns heute ruft und wirbt und sagt, lass dich versöhnen, sing mit, Nico, dass er das in alle Ewigkeit tun wird. Und ich sage euch, warum ich das glaube, weil ich von Jesus her denke. Gibt es andere Bibelstellen? Ja, oder? Gibt's. Es gibt Bibelstellen, die zeigen in eine andere Richtung. Da denkt man, nee, das hört sich anders an. Aber und über die werden wir gerne auch sprechen. Wir machen Lehrabende hier, ich predige regelmäßig. Aber meine Frage ist, wollen wir anfangen bei Jesus? Bei ihm anfangen zu denken und zu sagen, wie sehen wir, dass Gott ist? Und da sehen wir, er hat Ja zu uns gesagt, von Anfang bis Ende. Und ich gebe euch noch ein Bild, weil das für mich sehr einprägsam war. Wir hatten neulich Abendessenszeit und ich hatte irgendwie Lust, ein bisschen mehr aufzutischen und wir haben Vesper gehabt, frisches Brot, Wurst, ein bisschen saure Gürkchen, ein bisschen Tomätchen, ein bisschen Käse. Alles mögliche Leckere stand auf dem Tisch. Es gab guten Senf. Ich weiß nicht, was ihr so zum Festspann alles mögt. Auf jeden Fall unser Tisch gedeckt. Dann gab es noch ein bisschen Saft. Es gab für mich ein Bierchen. Und da steht also dieser ganze Tisch gedeckt. Und dann rufe ich, 6 Uhr, einmal laut nach oben, Kinder, essen! Ja, kennt es? Und wie bei allen kommen die sofort, richtig? Oh. Und du denkst so, ey, ich stand jetzt eine halbe Stunde in der Küche und ihr könnt nicht mal euren Popo hier runter bewegen und zum Essen kommen. Ich rufe nochmal, nochmal. Irgendwann bewegen die sich runter. Leo setzt sich hin, will gleich anfangen. Ich setze mich hin, will gleich anfangen. Meine Frau setzt sich hin, will gleich anfangen. Und unsere kleine Ronja, die hat einen starken Willen. Die setzt sich auch hin, guckt sich den Essenstisch an und sagt, schmeckt mir nicht. Sag ich, ey Ronja, das macht gar keinen Sinn. Hier hat es 34 einzelne verschiedene Essenssachen. Du kannst nicht sagen, dass dir das alles nicht schmeckt. Sei bitte spezifisch. Was schmeckt dir nicht? Das alles schmeckt mir nicht. Ich esse nichts. Ich denke so, wow, okay. Voller Tisch. Ich als Vater habe alles angerichtet. Und meine Tochter sagt, nein, ess nicht mit. Was mache ich als Vater? Packe ich sie und schmeiße sie in den Garten und sage, das war's? Was mache ich als guter Vater? Ich sage, Ronja, guck dir das doch mal an, das Essiggürkchen, wie es dich anlacht. Das ist perfekt für deinen Mund, das hat so eine Größe. Oh. Und siehst du diese Rindersalami, die löst sich langsam auf deinem... Ich werbe, richtig? Das macht ein Vater. Und er versucht, ihr Lust zu machen, dass sie mit isst. Aber kann ich sie zwingen, dass sie mit isst? Nee, es ist ihre Entscheidung. Der Tisch ist gedeckt, die Liebe ist da, die Versorgung ist da, aber sie ist aufgefordert, mitzuessen. Und ich glaube, das ist der Ruf für unsere Entscheidung. Das ist unsere Würde, dass Gott dir sagt, du darfst selber Ja sagen. Und wenn du willst, darfst du am gedeckten Tisch verhungern. Das ist die Hölle, Freunde. Dass du als versöhnter Mensch, den Gott liebt und dem er alles geschenkt hat, mit verschränkten Armen in alle Ewigkeit sagst, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist erlaubt. Und es ist schrecklich. Aber ich will euch was fragen. Wenn meine kleine Ronja sich entscheidet, nicht mitzuessen, bedeutet das, dass ich irgendwann den Tisch abräume und sage, jetzt ist vorbei? Bei dir würde es das bedeuten. Und genau da hängt sozusagen das Bild ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, ich bin Gott als Vater. Aber das ist super, dass du sagst, Gabi, ich komme gleich drauf zurück. Genau das ist jetzt die spannende Frage, die wir haben. Menschlich gesehen ist es so nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast. Und ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Aber dass wir sagen, menschlich gesehen ist es für uns so natürlich, irgendwann zu sagen, und jetzt ist Schluss, richtig? Dass wir sagen, Ronja, du hast 10 Minuten Zeit, Viertelstunde Zeit, 20 Minuten Zeit. Wenn du jetzt nach 30 Minuten immer noch nichts gegessen hast, räume ich den Tisch ab. Ein guter Vater würde sagen, und dann kriegst du morgen wieder was. Ein schlechter Vater würde sagen, kriegst nie wieder was. Und genau dieses menschliche Verhalten übertragen wir auf wen? Auf Gott. Und sagen, Essenszeit ist, während wir leben, richtig? Und wenn wir irgendwann sterben, räumt Gott den Tisch ab und sagt, und jetzt ist zu spät. Und jetzt habe ich eine Frage, ist das das, wie Jesus den Vater offenbart? Ist das das, wie er sich immer wieder zeigt? Und ich bin fest davon überzeugt, nein. Er offenbart den Vater als größeren Liebhaber als wir. Mehr Geduld, mehr Barmherzigkeit als wir haben. Und jetzt will ich was fragen, wenn du Kinder hast, würdest du es übers Herz bringen, dein Kind verhungern zu sehen, weil es irgendwann gesagt hat, boah, möchte nichts essen. Ich würde es nicht hinkriegen. Ich würde immer wieder darum werben, Ronja, iss doch was. Bitte, es ist doch schon alles angerichtet. Und gleichzeitig würde ich ihr sagen, Ronja, wenn du nicht Ja sagst zu diesem Geschenk und zu dieser Liebe, in der du schon längst bist, zu diesem Ja, dann fehlt dir richtig was. Du wirst langsam immer dünner werden und du wirst immer schlechter gelaunt, weil dir was fehlt. Das ist der Punkt für unsere Entscheidung, wo ich glaube, dass wir aufgerufen sind, Ja zu sagen. Unser Ja zu Gottes Ja. Wenn wir also nochmal auf den Anfang zurückkommen, ich glaube, dass unser Ja umarmt ist von Gottes Ja. Ich glaube, dass es unser Ja aber braucht. Weil Gott uns mit Würde betrachtet. Und du kannst, wenn du willst, Sonntag für Sonntag hier sitzen und von der Liebe Gottes hören und dich entscheiden, dass diese Liebe Gottes dein Herz nicht weich macht. Das kannst du. Und du kannst hier Sonntag für Sonntag hören, wie Gott trotz Coronavirus die Welt im Griff hat. Und wie er dein Leben im Griff hat und deine Finanzen im Griff hat und deine Gesundheit im Griff hat und deine Familie im Griff hat. Du kannst dich trotzdem entscheiden, dich zu sorgen. Das ist deine Entscheidung. Du musst es nicht annehmen. Aber es wird nichts daran verändern, dass Gott diese Botschaft des Ja's ständig in dein Leben predigen wird. Ich zumindest werde sie, solange ich hier stehe, immer wieder sagen, bis du irgendwann isch, mittanzst und mitsingst. Aber ich werde dich nicht zwingen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir länger Christen sind, merken wir, das ist auch nicht nur einmal, oder? Das brauchen wir immer wieder neu. Dass die Versöhnung nicht von Gott, sondern von uns, dass unser Herz weich wird und anfängt, endlich mal ein bisschen mehr zu vertrauen, dass er gut ist, dass die bei uns ankommt, das ist eine Entscheidung, die wir regelmäßig brauchen, oder? Und deswegen ist es so gut, dass wir hier einen Ort haben, wo wir daran erinnert werden. Und ich will euch einfach ermutigen, dass ihr dieses Ja von Gott her, was er spricht in seinem Sohn und was er spricht vor Grundlegung der Welt, dass ihr das auch glauben könnt für eure Nachbarn, für eure Familienmitglieder, für eure Tanten und Onkels, für eure Kinder und ihnen von diesem Ja her begegnet. Gott ist gut und wenn du sie schon liebst, wie viel mehr der Vater im Himmel. Amen? Amen. Okay, dann lasst uns zusammen aufstehen und ich möchte einfach auch die Gelegenheit nutzen, ganz aktiv aufzurufen zu einem Ja, zu einem Glaubensschritt für die das heute dran ist. Und macht gerne mal die Augen zu, wenn ihr wollt. Und oh, sorry, das Kreuz steht im Weg. Vater, ich danke dir für dein Ja. Ich danke dir für deine Versöhnung, dass du uns am Kreuz versöhnt hast. Ich danke dir, dass du uns einen neuen Geist gegeben hast, dass du uns ermöglicht, dich zu lieben, Vater. Ich danke dir, dass wir hier sein können und wirklich die Fähigkeit haben, dich zu lieben, dir zu vertrauen. Und ich danke dir, dass du uns die Freiheit gibst, darauf zu antworten. Und ich bitte dich einfach, Vater, dass du in unseren Herzen Dinge gerade rückst, da wo wir falsche Vorstellungen von dir haben, falsche Vorstellungen davon, was unsere Entscheidung bedeutet. Vater, da füll du uns mit deiner Wahrheit. Und ich will einfach jetzt für die, die das Gefühl haben, dass es für sie heute Morgen dran ist, euch ermutigen. Wenn du sagst, ich habe dieses Ja von Gott gehört und ich will mein Ja zu diesem Ja von Gott sagen, dann sollst du heute Morgen einfach die Möglichkeit dazu haben, diesen Schritt zu gehen. Wenn du sagst, ich will mich versöhnen lassen, ich sehe mein unversöhntes Herz in so vielen Dingen Gott gegenüber, ich sehe mein Misstrauen, ich sehe meine Angst, ich sehe das, wo ich nicht loslassen kann und will, ich will mich versöhnen lassen, dann darfst du es heute Morgen tun und ich ermutige dich einfach, wenn du das bist und es spürst, dass es für dich dran ist, dann komm einfach nach vorne und mach das für dich als Schritt, an den du dich erinnerst, dass du sagen kannst, am 8. März, das war für mich nochmal so ein Tag, wo ich das festgemacht habe. Und für manche ist es vielleicht das allererste Mal, dass sie sagen, ja, ich will das wirklich so ganz aktiv zu Gott sagen, nicht zu mir, nicht zu den Prisma-Leuten, sondern vor Gott. Und für andere ist es vielleicht ein Moment, wo sie merken, ich will das wieder neu ergreifen, so eine neue Liebe wieder eintauchen und sagen, das ist eine Entscheidung, die ich heute treffe, Vater, dass ich mich mit dir versöhnen lasse, weil du mich schon versöhnt hast. Und ich will anfangen, dir zu vertrauen, ich will anfangen zu glauben. Ich will anfangen, dich zu lieben, auch wenn es mir schwerfällt. Ich will die Versöhnung, die du in Jesus vollbracht hast, ankommen lassen in meinem Herz. Wenn das du bist, dann komm einfach nach vorne und ich will einfach beten für uns, für die, die sagen, das ist heute dran, heute Morgen. Und wenn du merkst, das ist für dich was dich beschäftigt, worüber du nachdenkst, aber du fühlst dich irgendwie ein bisschen komisch an, dann lass dich einfach ermutigen, dass es dir helfen wird.